Deutschlandfunk, Andruck.
Das Leben in der Ukraine davor und danach, beziehungsweise währenddessen, während des Krieges, der jetzt schon 2,5 Jahre dauert. Das schildert der Agrarunternehmer Alex Lisica in seinem Buch »Meine wilde Nation«. Wie funktioniert Landwirtschaft, wenn Felder vermint sind? Wie organisiert man einen Betrieb, wenn Mitarbeiter zum Militärdienst wechseln? Was bedeutet es für die Arbeit, dass die Menschen vom Krieg zunehmend traumatisiert, gestresst und unausgeschlafen sind? Wie geht man mit Standortwechseln und fehlenden Ressourcen um? Alex Lisica nimmt bei all dem kein Blatt vor den Mund und berichtet auch, was in der Ukraine nicht gut organisiert ist, wo die Bürokratie lähmt und wo die Heldenverehrung womöglich zu weit geht. Wir haben vor der Sendung über sein Buch gesprochen. Herr Lisica, Sie leiten eine der größten Agrarfirmen in der Ukraine. Ihr Unternehmen besteht aus mehreren Höfen und Produktionsstätten an verschiedenen Orten. Und Sie schreiben, ein Großteil der Anbaufläche war zeitweise verloren an die russischen Besatzer. Gab es für Sie vor dem Krieg irgendwelche Möglichkeiten, Vorsorge zu treffen, wie Sie Ihre Arbeit aufrechterhalten können?
Also ich habe vor dem Krieg ehrlich gesagt fest geglaubt, dass die Russen doch einmarschieren. Wir wussten nicht, von welcher Seite und wann und wie. Insofern habe ich angefangen, schon Wochen vor dem Anfang des Krieges mit Kollegen darüber zu diskutieren, was wäre denkbar, was wäre möglich. Und wir haben unterschiedliche Szenarien, genau gesagt drei, besprochen. Das erste Szenario war, dass die Russen eigentlich vom Osten durch Donbass einmarschieren. Das heißt, wir bleiben dann irgendwie verschont. Das zweite Szenario, die gehen dann von Süden über Odessa und Osten. Und das dritte, die gehen halt praktisch von allen Seiten. Das dritte Szenario leider ist eingetroffen. Wir haben befürchtet, dass das Erste, was nicht funktionieren wird, das ist gerade die Mobilverbindung bzw. Internet und alles damit verbunden. Ne? Und deswegen haben wir dann auch vor Wochen schon etliche Funkgeräte gekauft, die eigentlich ohne Mobilverbindung möglich waren, in Einsatz zu nehmen. Wir haben auch gedacht, dass dein Geld nicht verfügbar wird. Deswegen haben wir dann auch bei der Bank Geldscheine abgeholt und verteilt den Betriebsleitern, damit sie was in der Kasse haben. Und wir haben natürlich auch gedacht, was passiert halt mit den Menschen auf dem Land. Insofern, wir haben dann etliche Nahrungsmittelvorsorgen geleistet, damit auch etwas bleibt. Keiner hat damit gerechnet, dass der Krieg 2,5 Jahre dauern wird. Wir haben irgendwie gedacht, dass vielleicht mal 2 Wochen, vielleicht mal 3 Wochen. Ich habe selber bei mir in der Wohnung alles Mögliche eingekauft. Ja, aber es lief ganz anderes. Wir waren in Besatzung praktisch 2 Monate.
Bei Ausbruch des Krieges lebten Sie ja in Kiew, zwischendurch waren Sie in der Westukraine, dann in den Karpaten, schreiben Sie in Ihrem Buch. Dann wollten Sie mit dem gesamten Betrieb nach Poltawa umziehen, das war dann aber auch nicht mehr sicher vor Angriffen. Wie hat sich Ihr Leben in den vergangenen 2,5 Jahren verändert?
Das Leben hat sich komplett verändert und Sie haben recht, der Krieg angefangen am 24. Ich war in Kiew. Blöderweise habe ich ja die Wohnung gegenüber der Sicherheitszentrale der ukrainischen Sicherheitsdienste. Und deswegen wurde mir dringend empfohlen, halt aus Kiew abzureisen. Und ich war dann in allen möglichen Ecken des Landes. Was aber sich verändert hat, ist im Grunde genommen mal das ganze Leben. Wir verstehen, dass wir das Leben, was wir vor dem Krieg hatten, nie mehr haben werden. Mhm. Das ist für uns auch klar mittlerweile. Was man gelernt hat, die Entscheidungen sehr schnell zu treffen, nicht lange zu diskutieren, lieber später sich zu entschuldigen, dass die Entscheidung falsch war bzw. nicht zutreffend war. Wir haben auch gelernt, auf die Menschen aufzupassen, die bei uns sind, in der Familie, bei der Arbeit, in dem Unternehmen. Aber wir haben auch gelernt, das Zusammenhalten ist entscheidend wichtig für den Sieg.
Und Sie schreiben auch, dass Sie viel über Ihre Landsleute gelernt haben, denn Sie haben sie zu Beginn falsch eingeschätzt. Sie hätten erwartet, dass sie bei einer Invasion kapitulieren würden. Warum haben Sie das angenommen?
Wir haben vor dem Krieg in unseren Unternehmen bzw. in unseren Gebieten, wo wir arbeiten, ständige Umfragen machen lassen. Und da stand unter anderem auch die Frage, Verhältnis zu Russland, ob Russen halt Brudersvolk sind oder nicht und so weiter und so fort. Und erstaunlicherweise in unseren Regionen, über 70% haben immer wieder gedacht, das ist ein Brudervolk und da passiert ja nichts. Da hat keiner geglaubt. Und mit so einer Hypothese dachte ich mir, okay, wenn die Russen da einmarschieren, da passiert ja nichts. Ich komme selber aus dem Norden des Landes. Ich kenne meine Familie, ich kenne meine Landsleute. Mhm. Und ich war mir super sicher, dass genau so passiert. passiert. Aber erstaunlicherweise, da passiert da ganz anderes. Und die Menschen sogar in meinem Dorf sind gegen Russen aufgestanden, haben gesagt, nee, wir machen das nicht, wir wollen das nicht, wir wollen die Freiheit, wir wollen nicht das Russland, was momentan als Staat zu bezeichnen ist. Das ist ja irgendwie so ein Gitterkammer, das ist ja nicht das Land, was wir eigentlich uns wünschen. Und das ist das Erstaunliche dabei.
Ist dieser Widerstand auch Teil dieser Wildheit, von der Sie ja schreiben, Ihre Nation?
Genau, das Wilde ist nicht das Chaos oder Unkontrollierbarkeit, sondern das ist auch die Möglichkeit, beziehungsweise das ist auch die Suche nach der Freiheit. Mhm. Wir wollen tatsächlich frei sein. Die Ukraine war lange Zeit unterdrückt unter der Sowjetunion. Die Wildheit in unserem Fall oder in meinem Fall ist eigentlich die Kreativität und die Unabhängigkeit und die Fähigkeit, trotz allen Problemen, Widrigkeiten, unseren eigenen Weg zu gehen. Das ist ein Symbol für den Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung. So sehe ich das.
Sie haben ja auch einige historische Kapitel in Ihrem Buch, die uns manche Abläufe und Eigenheiten der Ukraine besser verstehen lassen. Und es gibt viele Anekdoten. Dabei sind auch einige tatsächlich lustige Geschichten bei all dem Traurigen, das wir über den Krieg lesen. Zum Beispiel die Kartoffelautomatik, die hat mir sehr gut gefallen. Also wann immer Gäste kommen, schreiben sie, wird erstmal ein großer Topf mit Kartoffeln aufgesetzt, die man auch immer im Haus hat. Dahinter steckt allerdings wieder eine traurige Geschichte, nämlich der Holodomor, der große Hunger. Und auch jetzt während der Besatzung, schreiben sie, spielt die Kartoffel eine zentrale Rolle für die Menschen. Das ist sehr berührend, wie sie das schildern, dass sie teils roh gegessen wurden während der Besatzung, weil es nichts anderes gab. Wie groß ist die Angst der Menschen vor Mangelversorgung, vor Hunger letztlich?
Es kommt darauf an. Also meine Mutter ist ja 82, lebt jetzt auf dem Land in der Nähe von der Stadt Tschernigow an der russischen Grenze. Und die ruft mich jeden Tag an und sagt, ich muss jetzt auch Kartoffeln schnell mal aus der Erde holen. Ich sage, Mama, da gibt's doch genug zu essen. Aber nein, die denkt ganz anderes. Ich denke, bei den Älteren ist noch dieses Gefühl, wir haben da ein Problem mit Nahrungsmitteln. Bei den Jüngeren ist nicht mehr so. Die sind gut versorgt. Das ist im Grunde genommen, gibt's alles Mögliche, sogar auf dem Land zu kaufen. Insofern, ich glaube nicht, dass die meisten haben jetzt auch ein Problem mit der Nahrungsmittelversorgung. Was Menschen jetzt auch sich überlegen und planen, das ist die Energieversorgung. Also wir haben tatsächlich riesengroße Probleme mit Energie und Elektrizität. Und da machen sich wirklich viele Gedanken, wie werden wir halt über den Winter kommen.
Sie waren ja auch in administrative Abläufe integriert, haben auch Kontakt zu Regierungsvertretern. Und man liest immer wieder Ihre Skepsis in Bezug auf Präsident Zelensky heraus. Als Krisenmanager hat er Sie schließlich überzeugt, wenn es hoffentlich bald ein tatsächliches Nach dem Krieg gibt. Wie sehen Sie da Zelenskys Zukunft, wenn er überhaupt selbst eine politische Zukunft will nach dem Krieg?
Ach, wissen Sie, Herr Zelensky hat nach seiner Wahl 2019, 2020 ein Büro geöffnet, was von dem Ex-Georgiens-Präsident Saakaschwili geleitet wurde. Und dieses Reformbüro hieß Office der einfachen Entscheidungen. Und dieses Office sollte eigentlich bestimmte Sachgebiete halt bearbeiten und auch Vorschläge für das Parlament, Regierung machen im Bereich Wirtschaft. Das Problem ist aber, es gibt in der Wirtschaft keine einfachen Entscheidungen. Wir haben da auch in dem Zusammenhang etliche Themen diskutiert, wie zum Beispiel Arbeitsrecht oder halt Mehrwertsteuer abschaffen und so weiter und so fort. Also das Problem ist ja, und wir gehen und steuern halt auf die EU und da werden keine einfachen Entscheidungen geben. Und ich denke, für Herrn Zelensky wird auch entscheidend wichtig sein, nach dem Krieg tatsächlich ein Ministerkabinett zusammenzubasteln, was jetzt nicht an Quick Wins interessiert ist, sondern an langfristig Entscheidungen und Folgen vor allem. Und das ist ja, denke ich mir, wird für ihn schwierig sein.
Sie sind jetzt auch für eine Brigade an der Front zuständig. Das war Zelenskys Idee, den Kommandeuren Berater aus der Wirtschaft zur Seite zu stellen. Sie waren dazu erst skeptisch. Aber es geht dabei, schreiben Sie, nicht nur um materielle Hilfe oder darum, Kampagnen zu organisieren, sondern es geht auch um Rückhalt für die Soldaten in der Gesellschaft. Wie funktioniert das inzwischen?
Das funktioniert eigentlich hervorragend und muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine super tolle Idee von Herrn Zelensky, muss ich ja auch unterstützen. Also wir haben super engen Draht jetzt auch von unserer Firma zu der Brigade, zu der Leitung der Brigade. Wir diskutieren praktisch jeden Tag. Wir helfen auch sehr viel bei verschiedenen Sachen. Also die Brigaden bzw. die ukrainische Armee ist gebildet worden nach dem sowjetischen Prinzip. Jetzt müssen sie im Laufe des Krieges auf westliche NATO-Standards umzoomen. Und das ist ja schwierig für die. Also der Brigadeleiter ist ja mit mittlerweile 29, der hat nie im Leben irgendwas mit der Wirtschaft gehabt. Der hat nie irgendwas mit der Bank was gehabt, Kontoführung und das und jenes und anderes. Jetzt müssen sie das machen. Insofern, wir stehen da zur Verfügung, wir helfen da gerne und es wird auch geschätzt. Also ich merke, das wird auch geschätzt von der Brigadeleitung. Wenn ich jetzt zur Brigadeleitung komme, da wird schon gesehen, halt, dass es eine enge Zusammenarbeit ist, dass es eine Offenheit ist. Also das funktioniert eigentlich super gut.
Sie schildern ja auch die wirtschaftlichen Nöte, die Ihr Betrieb aushalten musste, die ständige Sorge um die Existenz. Sie verlieren auch Mitarbeiter an den Militärdienst und schreiben auch von der psychischen Belastung der Menschen, die natürlich auch wieder ihre Arbeit beeinträchtigen kann. Wie sieht die Situation in Ihrem Unternehmen derzeit aus?
Derzeit sieht ja deutlich besser aus und vor allem dadurch, dass wir endlich mal wieder exportieren können über Odessa. Und das ist dann natürlich für uns ein riesengroßer Vorteil, über die westliche Grenze mit der Bahn zu exportieren. Das war super schwierig und teuer für uns. Jetzt mittlerweile läuft ja alles ganz gut und insofern haben wir jetzt angefangen, auch im Jahre 2024 über die Investitionen nachzudenken. Wir haben jetzt 12 Millionen Dollar investiert in Getreidewagen. Wir haben jetzt auch etliche andere Investitionen geplant. Insofern, es sieht momentan deutlich besser aus, als es mal vor 2 Jahren war.
Der Untertitel Ihres Buches lautet »Die Ukraine auf dem Weg in die Freiheit«. Und das heißt für Sie auch »In Freiheit in die Europäische Union«. Die wiederum, schreiben Sie, verlangt von der Ukraine, ihre Wildheit zu zähmen. Welche Schritte sind da zu tun?
Das sind etliche Schritte zu tun und wir gucken jetzt gerade auch gemeinsam mit der Regierung, was eigentlich gemacht werden soll im Laufe der nächsten Jahre, damit die Ukraine halt das Programm, was heißt Ukraine Facility Programm von der EU auch tatsächlich realisiert. Und da sind zum Beispiel gerade die Hälfte der allen möglichen Entscheidungen, die getroffen werden sollen im Zuge der EU-Integration, die sind auch verbunden mit der Landwirtschaft. Und das sind natürlich etliche Sachen, die für uns etwas schmerzhaft sind, zum Beispiel auch Einsatz von allen möglichen Pflanzenschutzmitteln, Einsatz von Drohnen und so weiter und so fort, wo die ukrainische Landwirtschaft schon ziemlich Vorteile hatte. Also ich denke, das wird schmerzhaft sein für viele in der Ukraine, aber das ist auch machbar und das wollen wir auch. Insofern versuche ich es nicht nur in der EU auch aufzuklären und zu sagen, bitte, Ukraine ist etwas anderes, etwas wild, aber das heißt nicht, dass wir nicht zur EU gehören. Ich versuche auch in der Ukraine das zu stellen. Ja, es wird schwierig für uns. Es ist keine einfache Aufgabe, jetzt zu sagen, wir werden in die EU gehen, aber es geht.
Sie schreiben über den 30. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit. Das war im August 2021, die großen Feierlichkeiten damals. Wie begehen Sie dieses Mal diesen Jahrestag?
Also es wird definitiv nicht gefeiert und es wird ein Meeting geben, wurde schon initiiert von dem Präsidenten. Ich weiß aber nicht, wo. Der Präsident übrigens hat jetzt auch initiiert ein Treffen der Landwirte nächste Woche. Das wird jedenfalls nicht groß angelegt. Das wird ein kleines Treffen, wo dann über die aktuelle Situation diskutiert wird und nichts weiter.
Alex Lisica war das und wir sprachen über sein Buch »Meine wilde Nation – Die Ukraine auf dem Weg in die Freiheit«. Es ist bei CH Beck erschienen, füllt 285 Seiten und kostet 26 Euro.